Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und dann steht auf einmal Jesus vor dir. Liebe Gemeinde, das ist die Grundidee des Films Jesus liebt mich, den wir gestern Abend zusammen angeschaut haben. Klar, dieser Film ist eine Komödie, die in erster Linie unterhalten will. Und es kommen auch nicht immer nur biblische Vorstellungen darin vor. Und wenn man einzelne Motive davon betrachten würde, dann wären sie schon, wie manche zurückgemeldet haben, auch durchaus gotteslästerlich. Aber immerhin, es kommen biblische Motive darin vor und nicht zu knapp. Und man könnte fast über jede halbe Minute eine eigene Predigt halten, was da das biblische Motiv dahinter ist und wie es verändert oder aufgenommen wurde. Insgesamt ist der Film doch so respektvoll und zugleich so humorvoll gemacht, dass er hauptsächlich zum Nachdenken anregt. Nämlich, wie stelle ich mir denn eigentlich Jesus vor? Und durchaus auch, was sehe ich denn anders, als es im Film dargestellt wird? Der faszinierende Gedanke an dem Film ist, der geniale Gedanke, warum ich den Film auch ausgewählt habe, wie wäre es denn, wenn ich heute in meinem Alltag Jesus begegnen würde? Denn dadurch wird ganz konkret, wer Jesus für mich ist. Natürlich, wir wissen, Jesus wurde zur Rechten Gottes des Vaters in die himmlische Herrlichkeit erhöht. Er ist uns im Geist nah und körperlich werden wir ihn erst wiedersehen, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit am Ende der Zeit. Ja, und genau das ist übrigens das zweite große Thema des Films. Wie ist das denn mit dem Ende der Zeit? Wie könnte das aussehen? Und auch die Anfrage an uns: Rechne ich eigentlich damit, dass Himmel und Erde neu werden? Und wenn ja, wie stelle ich es mir eigentlich vor? Dieser Film fordert uns also heraus mit der Frage: Erstens, ist Jesus in unserem Alltag nur so etwas wie eine sagenhafte oder mythische Gestalt? Oder wie konkret ist er denn in unserem Leben dabei? Und zweitens, wenn die ganze Bibel, auch das Neue Testament, in allen seinen Büchern davon ausgeht, dass Jesus wiederkehrt und dass wir weder Zeit noch Stunde kennen, wann das ist, sodass es also jederzeit geschehen kann, auch nächsten Dienstag, wie im Film, also erwarte ich das überhaupt? Rechne ich eigentlich damit, dass Jesus wiederkommt? Okay, der Film heißt also »Jesus liebt mich«. Und manchmal wird die christliche Botschaft auf die Formel gebracht: Jesus liebt dich. Als ob es so einfach wäre, dass so ein kurzer Satz die Antwort auf alle Fragen sein könnte. Also auch wenn es durchaus korrekt ist, natürlich, Jesus liebt dich, jeden einzelnen Menschen, aber die Lebensrealität sieht doch dann meistens etwas komplizierter aus, als dass unsere Sorgen damit gestillt sind, dass wir diesen Satz einmal hören. Im Film geht es ja auch darum, wie kompliziert die Sache mit der Liebe ist. Marie, die Hauptperson, verliebt sich in Jeschua, so wird Jesus da mit seinem originalen hebräischen Namen genannt. Maries Eltern sind geschieden und ihr Vater hat eine junge weißrussische Geliebte aus dem Internet. Der Engel Gabriel liebt Maries Mutter Silvia und wurde für sie ein sterblicher Mensch. Silvia aber liebt Gabriel nicht. Also da wird ganz schön viel gehofft und gelitten, wer jetzt wen liebt oder nicht. Und Marie, die Hauptperson, sie gibt im Film hauptsächlich, der Film gibt in sie, in ihr Seelenleben hauptsächlich Einblicke unter der Frage, ob Jeschua sie wirklich liebt. Und das Komödienhafte besteht darin, dass Marie am liebsten eine erotische Beziehung zu Jeschua haben würde. Im Kern ist das aber doch nur eine überspitzte Konkretisierung einer weit verbreiteten Frage. Auch und gerade unter Christen ist diese Frage vorhanden, wenn auch vielleicht oft etwas verschämt geheim gehalten, nämlich die Frage: Woher weiß ich, dass die Liebe Gottes wirklich mir persönlich und individuell gilt? Woher weiß ich denn, dass Jesus wirklich mir liebt, über die Formel hinaus, die man immer wieder hört? Jesus liebt dich. Es sagt sich so leicht dahin, Jesus liebt auch dich. Aber allein durch die ironische Umformulierung, Jesus liebt mich, erscheint ja irgendwie ein Fragezeichen dahinter. Wieso gerade mich, wo es doch Milliarden Menschen gibt? Und was bedeutet es, dass er mich liebt in meinem Alltag? Und woran merke ich das? Und wie lebe ich denn mit diesem Jesus, der mich liebt? Es gibt ja Menschen, die schon im Mutterleib geliebt wurden, weil es ein Wunschkind war. Und ab ihrer Geburt auch von allen, ach, was für ein tolles Kind. Und denen fällt es dann wahrscheinlich leicht, es zu glauben, wenn man ihnen sagt, Jesus liebt dich. Ah ja, gut, Jesus auch, klar, wie alle. Aber es gibt eben auch andere Erfahrungen. Ablehnung, Unverständnis, Desinteresse. Es gibt eben auch die ungewollten Kinder. Es gibt vernachlässigte, zurückgewiesene Menschen und eben auch in jedem Alter, nicht nur Kinder, die nicht so schön und nicht so erfolgreich sind oder sich jedenfalls nicht so fühlen. Wer sollte mich schon lieben? Diese Frage ist weiter verbreitet, als es gesund wäre. Vom Verstand her ist es klar, man kann es nachlesen, es wird überall verkündet. Gerade denen, die am Rand stehen, gilt die Liebe Jesu. Also je weniger erfolgreich ich bin, umso mehr kann ich mir sicher sein, dass Gottes Liebe zu mir doch immerhin besteht. Denn gerade den Menschen am Rand hat sich Jesus zugewendet. Davon sind alle Evangelien voll. Er war da für die Zöllner und Sünder, wie es heißt. Er war da für die Prostituierten und Ehebrecherinnen. Er war da für die Ausländer, die nicht dazugehört haben, für die Kranken, die er wieder neu ins gesellschaftliche Leben hineingebracht hat. Ja, das wissen wir, das können wir überall lesen und hören es häufig, aber wie rutscht denn diese Botschaft vom Kopf ins Herz, dass auch ich gerade dazugehören kann, wenn ich nicht erfolgreich bin und wenn ich mich abgelehnt fühle? Nachzulesen, was Gott alles getan hat in der Schöpfung, was er für ein großer Schöpfergott ist, in der Geschichte Israels, wie er das Ausgestoßene, das schwächere Volk immer wieder befreit hat. Was er getan hat durch Jesus Christus. Ja, das ist gut, aber wahrscheinlich reicht es nicht aus. Damit ich mir wirklich sicher bin, dass Jesus mich liebt, da braucht es so einen Moment der persönlichen Erkenntnis. Und so einen Moment kann ich nicht machen, weder bei mir selbst noch bei jemand anderem. So eine Erkenntnis kann ich nicht erzwingen. Durch gar nichts, durch keine psychologischen Tricks, nicht durch die beste Rhetorik, nicht durch Argumente. Erbitten und erhoffen kann ich das, dass ich wirklich spüren kann, Jesus, zeig mir deine Liebe, sodass ich sie glauben kann, dass ich sie wirklich annehmen kann. Erhoffen, dass irgendwas passiert, dass es irgendwie geschieht, dass mir klar wird, das gilt ja mir. Der Gott, der mich geschaffen hat, sonst gäbe es mich ja gar nicht, der steht auch weiterhin zu mir, er bleibt bei mir und er möchte mein Bestes, weil er mich liebt. Ja, das ist die Botschaft, aber es braucht so einen Moment, dass ich nicht selbst machen kann und auch niemand anders für mich machen kann, dass ich das wirklich akzeptiere und im Innersten annehme. Vielleicht kann es da so eine humorvolle, übertrieben konkrete Darstellung wie in diesem Film sein, die dazu führt, gerade wegen dieser Verfremdung, dass es Klick macht. Ja, so konkret wie die beiden, Marie und Jeschua, so konkret wie die beiden einen turbulenten Abend haben an der Tankstelle und dann im See, so konkret ist Jesus auch in meinem turbulenten Leben dabei, weil er mich liebt, weil er all das mit dem Kreuz und der Auferstehung, wir haben gerade davon gesungen, weil er das für mich getan hat. Er kennt mich ja, er lässt mich nicht aus den Augen und vor allem, er ist konkret da in meinem Alltag. So konkret, als könnte ich ihn anfassen. Deswegen, und das ist der zweite große Punkt, wird er auch wiederkommen, um bei mir zu sein. Bei mir und bei dir. Und all das Elend beenden, das uns in diesem Leben zu schaffen macht. Gegen Ende des Films greift Gott ja in diese Box hinein und nimmt den Teufel raus und wirft ihn in den Müll. Also er wird das Böse vernichten. Das ist die Endvorstellung, was Gott mit der Welt vorhat, das ist für den Geschichtsverlauf entscheidend. Gott wird zu seinem Ziel kommen, mit der ganzen Welt und mit dir persönlich. Das ist die Botschaft der Apokalyptik. Immer wieder kommt dieses Stichwort auch im Film vor. Apokalyptik. Ja, was heißt es? Biblisch gesehen heißt Apokalyptik, alles, was geschieht, durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch, wird letztlich zu dem Ziel führen, das Gott mit der Welt vorhat. Das bedeutet Apokalyptik. Und es wird auch das Böse vernichtet. Im Film wird das ein bisschen übertrieben, gruselig und absurd dargestellt, wie das Feuer vom Himmel fällt und hier alles brennt und wie ein skurriler Kampf zwischen Gut und Böse beginnt, wie bei Matrix oder so. Und beim Stichwort Apokalyptik, da denken die meisten ja zuerst auch an Katastrophenfilme, wie ein Meteorit auf die Erde stürzt oder wie eine Seuche alles Leben zum Ende bringt. Oder Apokalyptik, das gibt es auch viel in Heavy-Metal-Songs. Hier das Partisan-Festival ist gestern erst zu Ende gegangen in Obermela, wo sogar aus Indien Bands dabei waren. Und ich weiß nicht, wer es gelesen hat oder vielleicht sogar da war, keine Ahnung. Aber wenn man hingefahren ist, stand ja groß am Eingang Welcome to Hell. Also an solche Höllenvorstellungen denkt man da. Oder es gibt ja sogar eine Band aus Thüringen, die heißt die Apokalyptischen Reiter. Auch die sind gestern im Film vorgekommen. Also nicht die Band, sondern die Apokalyptischen Reiter. Also es macht uns Angst, wenn wir uns weltweite Naturkatastrophen oder Kriege, den Zusammenbruch aller Ordnung und anderes Schlimmes ausmalen. Das verstehen wir unter Apokalyptik. Aber biblische Apokalyptik hat ein ganz anderes Ziel, nämlich Trost. Das, was dir gegenwärtig das Leben schwer macht, das wird nicht für immer Bestand haben. Das Böse wird vernichtet, wie am Schluss aus der Box rausgenommen, damit das Gute und das Leben zum Zug kommt. Gott wird mit seinem guten Plan für die Welt das letzte Wort behalten. Und jemand, der so leidenschaftlich liebt wie Gott, der wird auch das Böse so leidenschaftlich hassen wie Gott. Wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört. Also der Gott, der Erbarmen hat und der liebt ohne Ende, das ist gleichzeitig derjenige, der das Böse verfolgt bis in die dritte und vierte Generation, so heißt es. Also diese Eifersucht, diese Leidenschaft, die gehört immer zusammen mit der Liebe. Also wenn ich nicht eifersüchtig bin, dann liebe ich auch nicht wirklich. Wenn ich nicht für die Liebe kämpfe, dann ist sie mir gar nichts wert. Also Gottes Liebe und Gottes Kampf gegen das Böse, das gehört ja zusammen, auch in der Bibel, von vorne bis hinten. Nur lässt sich Trost nicht so spektakulär inszenieren. Trost, der in der Bibel den Schwerpunkt bildet, lässt sich nicht so spektakulär machen wie so ein Matrix-mäßiger Kampf. Aber schon im Alten Testament geht es darum, ein gelingendes Leben bedenkt immer auch die Konsequenzen mit. Was ich mache, welche Auswirkungen hat das? Im Alten Testament heißt es dann Weisheit in Verantwortung vor Gott und vor den Regeln, die er gibt. Deswegen haben wir auch gehört, wie Mose die Tafeln der 10 Gebote neu erstellt. In Verantwortung vor Gott und seinen Regeln wird das Gute gestaltet, das gelingende Leben. Ja, leider sieht es häufig anders aus. Die Lüge und das Böse, die Verwirrung, die Großmäuler, die Angreifer, die scheinen die Oberhand zu behalten. Und Mobbing oder Gaslighting, das Gesetz des Stärkeren, das bestimmt das Leben oft, im Großen wie im Kleinen. Jedenfalls zu oft. Und jedenfalls kennen wir alle auch solche Erfahrungen, dass diejenigen, die mit Gewalt und Bosheit und Lüge kommen, die Oberhand haben können. Aber so wird es nicht bleiben. Das ist die biblische Hoffnung. Gott wird sich durchsetzen und die Liebe wird siegen. Und natürlich kann man fragen, warum Gott das jetzt nicht gleich tut. Und das ist die uralte Theodizee-Frage. Auch die kommt im Film vor. Warum gibt es so viel Leiden, wenn Gott doch liebevoll ist? Und der Film gibt eine ganz klassische Antwort. Also wer jemals Gottfried Wilhelm Leibniz studiert hat, wird es erkannt haben, dass das, was der Gott im Film da sagt, genau das philosophische Konzept von Leibniz ist. Nämlich, ich habe mich doch angestrengt, sagt der Gott dort. Und ich habe die beste aller möglichen Welten geschaffen, so nennt es Leibniz. Und die Menschen müssen jetzt gucken, was sie daraus machen können. Tja, aber bei diesem eher philosophischen als theologischen Konzept ist es kein Wunder, dass Marie dann schnell darauf kommt, also so ein Gott ist ja wohl weder allmächtig noch allwissend. Und wer es anstößig findet, gestern Abend gefunden hat oder grundsätzlich, dass hier ein überforderter Gott im Schlafanzug dargestellt wird, kann sich ja mal selbst überlegen, wie stelle ich mir denn Gott vor? Wie ist das? Was ist meine Antwort auf die Frage nach der Allmacht Gottes? Wie setzt er denn seine Allmacht durch? Immerhin zieht der Gott im Film den Wecker nochmal auf. Die Zeit war schon abgelaufen, aber er nimmt ihn in die Hand und er gibt nochmal Zeit rein. Er verschiebt das Ende der Zeit. Er gibt den Menschen noch mehr Zeit. Er gibt Marie und uns allen noch eine Chance. Also diese Macht hat er also sogar im Film. Und dann wird sich herausstellen, der Film hört ja dann bald auf, aber ich sage, es wird sich herausstellen, dass Gott sehr wohl auch die Macht hat, alles zu einem guten Ende zu bringen. Es ist ein biblischer Gedanke, dieses Wecker aufziehen, dass Gott aus Gnade die Wiederkunft Jesu verschiebt. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Und das ist dann also unsere Aufgabe, unser Leben auf Gott auszurichten. Es wieder neu ernst zu nehmen, dass Jesus da ist mit seiner Liebe, auch im konkreten Leben. Also Leben ändern. Marie hat es ja zwischenzeitlich versucht, indem sie ihr ganzes Geld an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet hat, indem sie ultrakonservativ gekleidet war und versucht hat, alles nur richtig zu machen. Sie hat es ja versucht, aber darauf kam es gar nicht an. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, alles richtig zu machen. Das können wir ja auch gar nicht schaffen. Nein, wenn Gott mit uns Geduld hat und wir unser Leben neu auf ihn ausrichten dürfen, dann heißt es, dass wir seine Liebe konkret in unser Leben hineinlassen. Darauf vertrauen, dass er alles in der Hand behalten wird. Der Film endet ja auch mit Auf Wiedersehen. Und Marie sagt Auf Wiedersehen, das heißt, er kommt wieder. Das ist ja genau die Hoffnung, er kommt tatsächlich wieder aus Liebe und in seiner Liebe. Bei allen komödiantischen Zügen dieses Films ist dann doch wahr geworden, was der Drehbuchautor und Hauptdarsteller sich vorgenommen hatte. Er hat mal in einem Interview gesagt, die Leute gehen raus mit ein paar Fragen im Herzen oder ein paar Dingen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und in diesem Sinne kannst du mit der Erkenntnis rausgehen, Jesus liebt mich bis zum Ende. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahrt mein Herz und meine Sinne in Christus Jesus. Amen.